Deutschlandfunk Interview.
Rückblickend kann man das schon als bittere Pointe sehen. Anfang 1933 verhalf der damalige Reichspräsident Paul von Hindenburg den Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht. Er nannte Adolf Hitler zum Reichskanzler und der Weg Deutschlands in die Diktatur war damit besiegelt, die Weichen gestellt für Terror und Krieg. Die Reichshauptstadt Berlin bedankte sich kurz darauf, am 20. April 1933, also am Geburtstag Hitlers, mit der Ehrenbürgerwürde für Paul von Hindenburg. Am selben Tag wurde übrigens auch Hitler selbst Ehrenbürger Berlins. Ihm wurde diese Würdigung dann auch kurz nach dem Krieg wieder aberkannt, Ende 1948. Hindenburg hat den Titel dann aber noch einige Jahrzehnte behalten, nämlich bis jetzt. Berlins regierender Bürgermeister hat in dieser Woche mitgeteilt, dass er die Streichung Hindenburgs von der Ehrenbürgerliste veranlasst habe. Den dazugehörigen Beschluss hatte das Berliner Abgeordnetenhaus schon Ende Januar getroffen. Der frühere Reichspräsident Paul von Hindenburg, jetzt also Berlins Ehrenbürger AD. Darüber können wir in den kommenden Minuten sprechen. Am Telefon ist die Historikerin Professor Hedwig Richter, Fachfrau für neuere und neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Schulz.
Der Mann war jetzt also fast 90 Jahre Ehrenbürger Berlins. Was ist aus Ihrer Sicht das Problem, dass er es so lange war oder dass er es jetzt nicht mehr ist?
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass er es jetzt nicht mehr ist. Man hätte das auch früher machen können, aber gut, dass der Senat es in Angriff genommen hat und dass der Oberbürgermeister Müller das jetzt verkünden konnte, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist.
Warum ist das gut?
Hindenburg steht für eine hochproblematische deutsche Tradition, denke ich. Es gibt auch eine andere Tradition, da sollten wir unbedingt auch drauf zu sprechen kommen. Die deutsche Geschichte ist nicht nur diese Geschichte des Militarismus. Hindenburg steht zum Beispiel dafür, für die oberste Heeresleitung im Ersten Weltkrieg, wo er mit geradezu diktatorischer Herrschaft wesentlich dazu beigetragen hat, dass es nicht zu einem Frieden gekommen ist, dass die Deutschen verblendet wurden und bis zuletzt daran geglaubt haben, dass sie in diesem Ersten Weltkrieg siegen werden. Hindenburg steht dann auch dafür, dass die Dolchstoßlegende um sich gegriffen hat in der Weimarer Republik. Also diese Vorstellung, dass das Heer eigentlich unbesiegt gewesen sei im Feld und nur durch Sozialisten und heimtückische linke Kräfte aus der Heimat sozusagen im Rücken dann den Dolchstoß erhalten hat. Eine ganz, ganz schlimme Legende, die dann auch zu Morden geführt hat und die eigentlich einen Großteil der demokratischen Politik in der Weimarer Republik in Frage gestellt hat und damit wesentlich auch zum Untergang und zu den großen Problemen der Weimarer Republik beigetragen hat.
Das Berliner Abgeordnetenhaus hat die Entscheidung jetzt aber damit begründet, dass von Hindenburg Adolf Hitler und den Nationalsozialisten an die Macht verholfen hat. Ist das gar nicht Ihr Hauptvorwurf?
Doch, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber man muss einfach sehen, dass schon davor, vor diesem Tag von Potsdam, Hindenburg einfach für eine antidemokratische, antiparlamentarische Tradition steht, was keineswegs selbstverständlich war. Es gab auch sehr, sehr starke andere Kräfte, auch schon während des Ersten Weltkriegs. Und dann natürlich, das ist ganz wichtig, haben Sie recht, Hindenburg war ein zentraler Legitimationsbeschaffer für Adolf Hitler. Die Nazis waren ja eine wilde, revolutionäre, unglaublich junge Truppe. Hitler hat dann die jüngste Reichsregierung überhaupt gestellt. Und dieser alte Hindenburg, der dann am Tag von Potsdam, das war ja die Eröffnung des Reichstages, da stand mit seiner Generalfeldmarschalluniform, der hat sozusagen den Deutschen gezeigt, schaut, dass die Nazis sind auch diese Tradition, auch die Tradition des Kaiserreichs, das ganze Bürgerliche, all das kann auf Hitler vertrauen. Und das war eben mit diesen berühmten Bildern, die wir heute noch kennen, die den Tag von Potsdam geprägt haben, wurde das ganz deutlich gemacht und in die Öffentlichkeit getragen.
Es gibt in Berlin den Hindenburgdamm, es gibt die Verbindung zur Insel Sylt, die auch diesen Namen trägt und es gibt in ganz Deutschland ja auch bis heute zahlreiche Straßen und Plätze, die nach Hindenburg benannt sind. Müssen die umbenannt werden aus Ihrer Sicht?
Ich denke, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist. Wir sind ja eine demokratische Gesellschaft. Demokratische Gesellschaften ändern sich. Sie leben von Kritik, sie leben von der Möglichkeit und sie haben das Recht zur Veränderung. Und die Vergangenheit ist sozusagen nicht unsere Meisterin, die bestimmt, wie wir weiterleben sollen, sondern wir haben das Recht und die Möglichkeit, Straßen umzubenennen.
Ja, aber es gibt ja auch viele Menschen, die sich daran überhaupt nicht stören, dass ihre Straßen, ihre Plätze nach dem oder nach einem Reichspräsidenten der Weimarer Republik benannt ist, die müsste man ja bei so einer Umbenennung mitnehmen. Wie würde das gehen?
Ich denke, dass wir auf jeden Fall auf diese problematische Seite von Hindenburg hinweisen müssen, auf seine durchgängig konsequente demokratieskeptische und antiparlamentarische Haltung und eben, also zum Beispiel, dass er eben die Dolchstoßlegende so stark vertreten hat, aber auch, dass er ein zentraler Legitimationsbeschaffer für Hitler war, dass man da deutlich macht, das ist eigentlich eine Tradition, mit der wir nicht tagtäglich umgehen wollen. Straßen bedeuten ja, dass das etwas ist. Gesellschaften geben den Straßen Namen, um sich eben im Alltag damit zu umgeben, um den Kindern zu erzählen, das und das ist die Person, nach der heißt die Straße, das ist die Tradition, auf die wir uns berufen.
Könnte es nicht auch die Möglichkeit zur Reibung sein oder zur Auseinandersetzung?
Also ich denke, das wird ja auch immer wieder betont, dass diese Diskussionen, die man um Hindenburgplätze hat, um Hindenburgstraßen oder in Greifswald hatten wir das auch, eine sehr, sehr fruchtbare Diskussion um den Namensgeber der Universität, Ernst Moritz Arndt. Die Uni hat sich dann entschieden, den Namen abzulegen. Und allein diese Diskussion ist schon sehr wertvoll. Also da gibt es genug Reibungsfläche. Und ein weiterer Punkt, den ich da übrigens sehr wichtig finde, ist, es gibt eben auch eine andere Tradition. Zum Beispiel könnte man die Straßen dann nach wichtigen Frauen nennen, die eben stark für demokratische Traditionen stehen, schon im Kaiserreich. Also ich würde da beispielsweise Hedwig Dohm vorschlagen oder Alice Salomon. Das sind Frauen, die für eine ganz andere deutsche Geschichte stehen. Und es wäre einfach sinnvoll, wenn wir das deutlicher machen. Natürlich ist es sinnvoll, mehr Frauen öffentlich zu machen. Das hat ja lange Zeit gedauert, bis man bereit war, Frauen sozusagen nicht konsequent aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Und auch das wäre dann so eine Gelegenheit, das zu verstärken.
Ich würde mit Ihnen gerne nochmal zu dem Punkt mit der Auseinandersetzung zurückgehen. Wenn Sie sagen, also das brauchen wir eigentlich nicht, diese Namen auf dem Straßenschild als Gesprächsanlass. Wo soll das denn dann stattfinden? In Geschichtsbüchern? Nur, also sozusagen verbannt in den Geschichtsunterricht oder an den historischen Fakultäten. Gehört das nicht auch in den öffentlichen Raum?
Auf jeden Fall. Aber das Gespräch um die deutsche Vergangenheit findet ja überall statt. Und es lohnt sich tatsächlich darüber nachzudenken, was bedeuten eigentlich Straßennamen? Straßennamen sind ja jetzt nicht, sind ja eben kein Geschichtsbuch, sondern Straßennamen sind wirklich etwas, womit jemand geehrt wird, womit jemand Anerkennung findet. Also das ist Straßennamen sind etwas Positives. Und und insofern liegt es nahe, dass wir uns überlegen, wie sinnvoll ist es, Straßen eben nach Menschen zu benennen, die für etwa einen problematischen Teil der Geschichte stehen.
Aber wie gesagt, diese Straßen und Plätze, die hatten nun ja lange Zeit diesen Namen. Es hat offenkundig auch über längere Zeit keinen gestört. Wollen Sie den Menschen, die das so sehen oder so gesehen haben, sagen, tja, ihr seid halt auf dem Holzweg, wir wissen heute besser Bescheid als ihr früher?
Nein, das ist auch ein ganz normaler Prozess, dass es eine Weile dauert, dass man sich auch erst nach und nach bewusst wird, wie die Geschichte, wie wir die einschätzen. Zum Beispiel kommen wir ja auch jetzt erst dazu, die koloniale Geschichte systematisch aufzuarbeiten. Erst jetzt wird in der Öffentlichkeit darüber eine größere Diskussion geführt. Und nur weil diese problematische koloniale Tradition jahrzehntelang nicht angerührt wurde, heißt es ja nicht, dass es nicht notwendig ist, da ranzugehen und da auch Straßennamen umzubenennen.
Aber gibt es nicht trotzdem die Neigung, dass wir heute sagen oder vielleicht auch zu viel sagen, also das ist richtig, unsere Sicht ist richtig, die wird auch in 100 Jahren noch richtig sein und ihr habt es leider falsch gesehen?
Also wie gesagt, wir leben in einer demokratischen Tradition. In 100 Jahren wird sich die Gesellschaft auf jeden Fall weiterentwickelt haben. In einer demokratischen Öffentlichkeit zu leben, heißt, dass man die Dinge diskutiert und dass man sie eben auch verändern kann. Also da zählt einfach das Argument, das war schon immer so, die Alten haben es richtig gefunden, also sollten wir es nicht besser wissen. Das ist ein sehr undemokratisch, sehr unaufgeklärtes Argument, das auch bei Straßennamen nicht zählt.
Die Historikerin Professor Hedwig Richter, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Ja, gerne. Wiederhören.